Ja, ich habe euch richtig vermisst. Ihr mich hoffentlich nicht, weil ihr zwischendurch mal den kleinen Impuls gelesen habt, den ich geschrieben habe an der Stelle, wo ich sonst zur Bibelstunde gekommen wäre. Und ich freue mich, dass ich immer wieder ganz spannende Texte von euch vorgelegt bekomme, über die ich doch bitte die Bibelarbeit mache. Und ich bin selber überrascht, was ich entdeckt habe über einen Text, den ich schon so oft gelesen habe, aber jetzt nochmal ganz bewusst für euch mir zur Brust genommen habe und vorbereitet habe. Ja, wir haben gerade schon richtigerweise gehört, das ist schon interessant, sich bewusst zu machen, was dem Herrn Jesus also offensichtlich wichtig war in den letzten 24 Stunden in etwa, bevor es richtig Rambazamba losgeht. Und was ihn da bewegt, was er zu sagen hat. Ich glaube, die spannendsten Informationen von einem Menschen bekommt man dann, wenn man weiß, dass er dem Tode ins Auge blickt, oder? Also ich weiß nicht, wie es ist. Ich musste zum Glück noch nie dem Tode war noch nie im Angesicht des Todes. Aber es gibt ja Leute, die man auch begleiten kann und darf, ja, weil die wissen, das Leben geht zu Ende. Und wenn man denen dazu hört, was ihnen wichtig ist, das ist schon sehr spannend. Und jetzt bei Jesus wissen wir ja, dass er den Tod schon im Blick hat. Er weiß, was auf ihn zukommen wird. Und was er dann alles zu sagen hat, Johannes ist da ja ein Künstler, dieser Biograf hier, einer von den Vieren, dem das also auch wichtig ist. Man merkt ja, der große Teil seiner Biografie über Jesus sind die Zusammenfassung der letzten Worte, die Jesus oder letzten Gespräche, Informationen, was er noch seinen Jüngern mitgibt. Und interessanterweise ist es auch wirklich so, auch das haben wir gerade schon gehört, es ist wirklich interessant, die Liebe des Herrn Jesus zu sehen, was ihm durch den Kopf geht. Ich weiß nicht, was geht einem durch den Kopf, wenn man sterben wird? Jesus, jedenfalls in seinem Verhältnis zu seinen Jüngern, ist unfassbar. Ich lese den Abschnitt aus Johannes 16, Johannes Evangelium 16 ab Vers 16 bis 33, in einem Rutsch einmal, und dann gehen wir den abschnittsweise durch. Johannes 16, Abvers 16. Noch eine kleine Weile, sagt Jesus, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zu Freude werden. Vers 21, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, dass auf das eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt und es kommt die Stunde, da werde ich nicht mehr in Bildern mit euch reden, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Da sprechen die Jünger zu ihm, siehe, nun redest du frei heraus und nicht in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Und darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortet ihnen, jetzt glaubt ihr, siehe, es kommt die Stunde und sie ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Am Anfang liest sich dieser Text seltsam, finde ich. Das hat mich immer irgendwie verwundert. Warum wiederholt Jesus, also er macht ja lange Sätze, noch eine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen und dann wiederholen die Jünger das und dann zitiert Jesus wieder die Jünger und so. Also das ist, man fragt sich, wieso wird das so lange warum rollt er das so aus? Und daran wird deutlich etwas, was sehr typisch ist in der hebräischen Sprache ist, wenn und auch überhaupt in der Lernweise im Judentum. Da ist es nämlich so, dass das, was besonders wichtig ist, das, was man zu lernen hat, das wiederholt man. Wiederholt eigentlich nur die Worte des Meisters. Wir haben gute, schöne Vergleiche im Alten Testament, wenn zum Beispiel König David in seinen Psalmen sagt, da heißt es wörtlich, ich murmle dein Wort und deine Gesetze Tag und Nacht. Das heißt, das, was er lernen will von Gott, murmelt er, nimmt er sich so vor und sagt, eigentlich ist das ständig ich wiederhole das, ich rede das selber. Nicht lauthals, werde nicht die Leute nerven und so. Meine Kinder müssen ja auch schlafen nachts, aber wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann murmle ich sein Gesetz vor mich hin. Das ist also offensichtlich etwas sehr, sehr Wichtiges. Das, was hier Johannes macht, warum zitiert er diese kleine Aussage, diesen Satz dreimal? Bindet er das ein? Und daran wird also deutlich, die Jünger beschäftigt hier etwas. Diese Frage, was ist das, dass Jesus sagt, ihr werdet mich eine Weile nicht sehen und dann werdet ihr mich wieder sehen und ich gehe zum Vater. Da muss also etwas Besonderes dran sein. Sehr wichtig, weil die Jünger beschäftigt das auch. Beim Lesen hier merken wir, es beschäftigt die Jünger. Was steckt dahinter? Was will Jesus uns eigentlich sagen? Und das werden wir heute tatsächlich auch rauskriegen. Was ist das? In Vers 20 sagt er, ihr werdet weinen, ihr werdet klagen, aber die Welt wird sich freuen. Das bezieht er auf den Moment, wo dann Jesus gefangen genommen wird und zumindest Jesus Feinde und die ihn loswerden wollen, die werden sich freuen. Die Jünger kriegen voll die Panik, sie werden abhauen, sie werden das Weite suchen. Sie werden natürlich auch traurig sein, wenn ihr Meister und Messias Jesus dann getötet wird. Das alles steckt da drin. Doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Dieses Soll ist eine Verheißung, eine Voraussage. Es ist ein Soll, auch ein typisches Soll aus dem Hebräischen, das nicht ein Auftrag ist. Wir neigen aus dem deutschen Denken heraus, dieses Soll als ein Befehl zu hören. Ja? Aber es ist ein Soll wie eine Verheißung, eine Voraussage. Also er sagt, auch wenn ihr erst noch Angst haben werdet und wenn die anderen sich darüber freuen, dass ihr traurig seid, aber ich sage euch jetzt schon, das ist eine Voraussage, ihr werdet euch noch freuen. Weil das in der jüdischen Sprache so etwas Typisches ist, gibt es auch Ausleger, zum Beispiel über das Alte Testament im Hebräischen, die so weit gehen, dass sie sogar sagen, die 10 Gebote, die wir kennengelernt haben, als du sollst nicht lügen, sollst nicht stehlen, sollst nicht Ehe brechen, dieses Soll komme daher als eine Verheißung Gottes, dass er sagt, wenn ihr doch mein Volk seid, wenn ich euer Gott bin, dann wird es eigentlich gar nicht anders sein, ihr werdet nicht mehr lügen, ihr werdet nicht stehlen, ihr werdet euch keine Bildnisse machen, die ihr anbetet. Also nicht allein aus dem Verbot, aus dem Appell, sondern im Jüdischen gibt es diese Verheißungsform des Sollen. Und das kennen wir normalerweise, wenn man so lang genug sich so auch im christlichen Glauben unterwegs ist, Bibelstunden besucht und so, ja, dann hört man das immer mal wieder, dass man weiß, es gibt eine Sollform, die eigentlich die nicht ein Appell ist, sondern die eine Verheißungsart hat. Ja, wir kennen das aus dem Bösen, fällt mir gerade so ein, ne? Wenn der Vater sagt, du sollst mich noch kennenlernen, so, ja. Oder wenn der Nachbar das sagt, ne? Über einen Zaun brüllt, du wirst mich doch kennenlernen. So, also das kennen wir. Er hat also jetzt hier schon mal, er ermutigt seine Jünger und sagt, ich habe für euch schon mal ganz am Anfang meiner Rede, jetzt, also dieses Abschnitts dieser Rede, ich mache euch schon mal Mut. Ihr werdet noch Grund haben, euch zu freuen. Und jetzt werde heute Abend dieses ganze Thema oder diesen Abschnitt unter zwei Schwerpunkte stellen, die ein bisschen im Zusammenhang stehen, weil sie natürlich auch zusammen von Jesus hier zitiert werden, aber die zwei verschiedene Aspekte trotzdem beleuchten können und entweder nehmt ihr beides mit oder nachher eine Sache, die euch wichtig geworden ist. Wenn ihr also jetzt schon davon spricht, es wird Unglück auf euch zukommen, ihr werdet traurig sein, die anderen werden über euch lachen, ja, und die werden sich freuen, dass ihr traurig seid und dass ihr euren Meister verliert. Jetzt benutzt er ein Bild in Vers 21, ein Bild aus dem normalen Leben, und sagt, wie eine Frau, wenn sie gebiert, dann hat sie Schmerzen.
denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, dann denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Jesus benutzt hier ein außerordentlich emotionales Bild. Ich durfte bei der Geburt unseres Sohnes dabei sein und das muss sehr schlimm gewesen sein. Also ich kenne die Schmerzen ja nicht, meine Frau musste sie durchmachen. Was es heißt zu gebären, diese Niederkunft. Und zugleich ist es wirklich faszinierend, also ich glaube, es gibt so die zwei großen emotionalen Dinge im Leben. Das ist einmal, wenn ein Mensch stirbt, ja, wenn er von der Welt geht, ist das extrem emotional. Und ich glaube, vergleichbar emotional ist es, wenn ein Menschenleben entsteht, ja, wenn ein Mensch geboren ist, wenn das endlich geschafft ist, selbst zu atmen und zu leben. Und er benutzt also ein außerordentlich emotionales Bild, um seinen Jüngern zu sagen, egal was jetzt auf euch zukommt, wie viel Angst ihr haben werdet, welche Gemeinheiten ihr erleben werdet, wie vielleicht auch die Welt, die euch hasst und die mich hasst, sich noch seine Freude daran hat, dass ihr so unglücklich seid und dass ihr Gott nicht mehr versteht und den Messias nicht mehr versteht, also alles das, was über euch zusammenbricht, das wird vielleicht für euch vergleichbar emotional brutal sein, denn da geht es ja auch um Tod, beim Herrn Jesus geht es ja auch um Tod. Aber er verwendet ein Bild des Lebens. Und er sagt, so wie eine Frau, wenn sie ihr Kind gebiert und das für sie in diesem Moment der schmerzhafteste Moment wahrscheinlich ihres Lebens ist. Wer von euch geboren hat, der kann das nachvollziehen. So schrecklich dieser Schmerz ist, aber wenn das dann durch ist, Gott hat scheinbar irgendwie die Hormone bei den Frauen dann so gemacht, wenn das durch ist, ist das Schlimmste überstanden. Und viele Frauen wollen danach trotzdem Kinder haben, obwohl das war eine schreckliche Zeit gewesen sein muss, der Niederkunft haben die meisten Frauen Lust, nochmal ein Kind zu haben. Ja? Der Schmerz ist, als wäre er vergessen, als hätte es ihn nicht gegeben. Und dieses Bild verwendet er und sagt, egal, also nicht egal von unwichtig, sondern unabhängig davon, was ihr erlebt in eurem Leben, was ihr noch mitmachen werdet, weil ihr zu mir gehört, unabhängig davon. Ich möchte euch einen Blick auf euer Leid geben und euch bewusst machen, so schlimm das Leid auch sein kann. Das kann Tod sein, das kann Krankheit sein, das kann Arbeitslosigkeit sein, das kann eine zerstörte Beziehung sein, sei es in der Ehe oder mit Menschen, mit Freunden, wo man merkt, das kriege ich nicht wieder hin, oder Dinge, wo wir uns schuldig gemacht haben und merken, das Kind kriege ich nicht mehr aus dem Brunnen. Ja. So schlimm das auch ist. Aber es gibt eine Verheißung von Gott. Jesus sagt hier, egal was in deinem Leben sein muss, der größte Schreck kann von jetzt auf gleich vorbei sein. Jesus will seine Jünger dafür deutlich machen und sagen, bitte häng dich nicht an das Unglück und das Leid, das in deinem Leben kommen kann. Und das ist zwar reales Unglück und reale Schmerzen und reale Angst und reale Sorge, die ist begründet, ja, die ist da. Aber verharre nicht darin, glaub nicht, dass das der Endpunkt ist. Es kann von jetzt auf gleich, wie bei nach der Geburt, von jetzt auf gleich wieder Freude kommen. Vielleicht kennt ihr das aus den Momenten, wo euch ein Stein vom Herzen fällt. Kennt ihr das? Also ich kenne das immer wieder so, wo du denkst, oh, das ist so eine Last. Und man kann sich nicht vorstellen, wie das noch gelöst werden kann. Und dabei bekommt nur ein Satz von einem Menschen oder ein Blick eines Menschen, es ist in Wirklichkeit alles gut zwischen uns. Ja? Wie von jetzt auf gleich ein größter Schreck, wo man denkt, wow, was habe ich angerichtet? Das kostet meine Firma jetzt 100.000 von Euros. Und der Kollege sagt, nee, du hast alles gut. Also kennt ihr das? Ich kenne das. Ich habe noch nicht Hunderttausende versetzen müssen oder so, aber vergleichbare Momente, wo ich merke, der größte Schreck kann in eine richtig große Freude umgewandelt werden, in einer Sekunde. Das Herz klopft manchmal dann immer noch von dem Schreck, ja? Ich kenne das aus der Zeit des LKW-Fahrens, wo ich 40 Tonnen bewegt habe und wo ich mich so dermaßen für eine Sache erschreckt habe, wo ich gedacht habe, jetzt hast du es verrissen und ist alles gut gegangen. Und du weißt, oh, alles gut. Ich nehme mir noch den Moment ein bisschen Zeit, dass wir uns euch mal ein paar Bibelstellen auch dazu angucken, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie das tatsächlich auch ein Thema ist, immer wieder in der Bibel, immer wieder. Wir haben alttestamentliche Texte und neutestamentliche Texte, immer wieder, wo wir ermutigt werden von Gott zu sagen, es gibt Schreckmomente im Leben, es gibt auch Schreckzeiten, schreckliche Zeiten, aber halte dich nicht an dem Unglück fest, an der Krankheit, an deinem Versagen, an deiner Trauer, halte nicht daran fest, sondern es gibt ein Weiter danach. Und es kann danach noch schöner und noch tröstlicher sein, als es vorher war. Beispiele. Offenbarung 21, das schlagen wir eben auf. Habt ihr auch schon oft gehört, denke ich mal. Offenbarung 21, Vers 3 und 4. Das ist schon eine Voraussage für, was für uns noch vor uns liegt. Das himmlische Jerusalem. Sagt Johannes, ich hörte eine laute Stimme vom Thron. Offenbarung 21, Vers 3. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her, die ruft, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod mehr sein, keine Trauer, kein Weinen, kein Schmerz wird es mehr geben. Versteht ihr? Das, Gott geht real, Jesus geht ganz real mit unseren Lebensschicksalen um, aber er sagt, es gibt ja, es gibt nachher ein Mehr. Bitte behalte in all deinem Unglück, in deinen peinlichen Momenten, behalte das bitte im Blick. Der Widersacher, unser Widersacher, Gottes Widersacher, wird immer versuchen, uns auf das Unglück dieser Welt zu reduzieren und, das, und da uns immer den Blick drauf zu lenken. Ja? Das wird er immer versuchen, dass wir immer da drauf schauen. Aber er sagt, bitte halt doch nicht daran fest. Es gibt einen Trost für die Zukunft.
Bei Menschen, die in eine echte Depression fallen,
da ist das nicht. Nein, die können das nicht sehen.
Die können nicht glauben, ja, dass das wieder, ja, mal wieder zu Ende geht.
Ja.
Da,
ja,
muss aber,
das stimmt,
ein anderer kommen und sagen, ja, du kannst dir das nicht, ja, vorstellen,
ja,
aber es gibt,
ja,
eine Zeit danach. Und,
ja,
wenn die da raus sind, dann erst können sie zurückblicken und sagen, ja.
Genau. Ganz schlimm ist es für die manisch-depressiven. Ganz schlimm, also weil es schlimm für sie ist in ihrem Leben, weil sie immer dieses himmelhoch jauchzend haben, ja, und sich gar nicht mehr vorstellen können, dass es wieder schlimm werden könnte. Und dann stürzen sie wieder ab und dann können sie gar nicht mehr vorstellen, dass es wieder besser wird. Das ist natürlich richtig schlimm, auch für solche Menschen. Vielleicht ist es auch gut, dieser Einwurf, den du jetzt auch gerade noch machst, Volker, weil ich das auch so auch noch erwähnen werde, wollte. Das, was ich euch sage, nimmt es vor allem erstmal für euch auch mit. Das sind auch Trostworte, die nicht immer, ich nenne es mal, funktionieren. Manchmal ist es gut, jemand, der in Trauer ist und der erschrocken ist, einfach nur in den Arm zu nehmen und nur die Klappe zu halten und einfach nur zu zeigen, du, ich bin da. Ich lasse dich nicht allein in deiner Trauer, in deinem Schmerz, in deinem Unglück. Ja? Nicht immer kann man das zitieren. Damit kann man manchmal auch Unheil auslösen bei jemandem, weil man ihn mit einem solchen Trost trösten möchte, der aber in dem Moment nicht wirkt. Man muss dann abwarten, wo das wirklich passt. Aber ihr nehmt es erstmal für euch mit. Betet darüber auch in euren stillen Momenten und sagt, Mensch, es gibt auch Verheißungen im Unglück. Es gibt auch Verheißungen im Wort Gottes, Voraussagen, die für mich gültig sind, wenn ich gerade frustriert bin jetzt oder Angst habe. Ja? Danke also nochmal für diesen Hinweis, Volker. Eine andere Stelle finde ich auch sehr wichtig, sagt Jesus, Matthäus 5. Matthäus 5, wie er schon voraussagt, was mit ihnen, mit uns passieren kann, die wir Gott folgen, die wir Jesus gehorsam sind. Matthäus 5. Eine Hilfe, die uns deutlich machen möchte, lasst uns realistisch mit dem Unglück in unserem Leben umgehen und nicht glauben, nur weil du Christ bist, muss doch immer alles glatt laufen. Und weil du zu Jesus gehörst, muss doch er auf alles aufpassen, dass dir nichts passiert. Heißt es in Matthäus 5, Vers 11, Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Jesus sagt, das ist eine Segnung Gottes. Ja, wenn man uns Unrecht tut, weil wir zu Christus gehören, ist es ein Ausdruck Gottes, dass er für uns ist. Freut euch darüber, wenn ihr für euren Glauben verfolgt werdet. Jubelt! Ich kann es überhaupt nicht fassen. Und dann kommt die Begründung, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und dann denkt noch daran, auch die Propheten ist das einst passiert, schon im Alten Testament. Noch eine Bibelstelle. Römer 5. Gleich haben wir zwei Römerstellen. Römer 5, Vers 3. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung.
Und eine andere Bibelstelle, gern zitiert, und manchmal, wie gesagt, kann das auch eher ein Rückschlag bei Menschen geben, weil das wie eine Keule empfunden wird. Aber deswegen sage ich es euch jetzt hoffentlich in einem heilen Moment, Römer 8, Vers 28. Wir dürfen wissen, dass für die, die Gott lieb haben, alles nach seinem Willen ihm gehört und alles zum Guten führt. So heißt es in der Neues Leben Bibel. In Luther heißt es, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten dienen. Das ist oftmals eine Keule für den, der gerade leidet, wie ein Hund. Es sei denn, er ist stabil und sagt, bitte gib mir jetzt eine Verheißung. Ja? Aber nehmt es euch so mit für eure eigenen Momente. Oder für die Momente, wo ihr merkt, der andere könnte es vielleicht doch gebrauchen und vertragen. Okay? Und es hilft uns und bereitet uns vor für die Momente, wo wir merken, und da zieht mich gerade was runter. Und Jesus sensibilisiert seine Jünger dafür und sagt, bitte nehmt auch dieses Schicksal, das euch jetzt auch ereilen wird als meine Jünger, das gehört dazu. Aber ihr werdet euch noch wundern, das, was euch so erschreckt, allein des Tages wird es noch schöner sein als vorher. Dass wie nach der Geburt das kippt und in eine Freude kommt, so werdet ihr eines Tages wieder richtig euch freuen können, auch über das Unglück hinaus. Vers 22. Auch ihr habt nun Traurigkeit, sagt er. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Das ist wieder dieses Soll, dieses prophetische Soll, dieses Zukunftssoll. Nicht ein Appell, sondern eine Voraussage. Und dieser Vers macht es auch wieder so deutlich, dass Jesus bei all dem Blick auf seinen Tod, auf seine Gefangennahme, Folterung, Sterben am Kreuz, alles das hat er vor Augen, weiß er schon, hat er ja schon eine Ewigkeit geplant, dass er das auf sich zukommen lässt, sich selbst in Gefahr begibt, um das, damit er unsere Schuld bezahlen kann. Er hat das alles vor Augen und er denkt nicht an sich. Ich finde das ein Hammer. Er macht sich einen Kopf darum, seine Jünger zu ermutigen. Also egal, was ihr von Menschen hört über Jesus, wie er drauf sei oder wie die Bibel ist, wir sehen hier ein Wesen zu Gottes, wie Gott tickt. Jesus sagt, in mir könnt ihr den Vater sehen. Es ist eine Stelle, wo wir den himmlischen Vater sehen können in Jesus. Gott denkt an uns, an dich und an mich. Er selber schaut dem Tod ins Auge und er macht sich Sorgen um seine Jünger und sagt, euer Herz wird sich noch freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Er redet nur von der Freude für seine Jünger. Hättet ihr auch sagen können, Mensch, Jungs, wenn ihr wüsstet, was ich noch alles mitmachen muss. Und jetzt bedauert euch bloß, ich habe es viel schlimmer als ihr. Das hätte er doch alles sagen können, ehrlich, oder? Hätte alles sagen können. Was sagen, also ich weiß ja, wie ich meinen Kindern immer versuche zu erklären, wie schlimm meine Kindheit war und wie sie gut sie es haben. Kapieren sie sowieso nicht, ja? Wie sollen sie das auch? Das kann ich mir alles kneifen, das kannst du doch alles vergessen. Jesus denkt überhaupt gar nicht an sich, sondern an seine Jünger. Und bitte, nehmt das mit, wenn ihr traurig seid, wenn ihr frustriert seid, dann denkt an die Verheißung. Und warum ist die Bibel denn voller Ermutigungsworte für uns? Warum denn? So viele reden ständig von Gesetz, die Bibel sei ein Gesetz. Ja, sind auch viele Regeln drin, die gut sind und richtig sind für uns. Und es ist zugleich ein Schatz, es gibt keine Buchreligion. Ja doch, die Juden natürlich haben das Alte Testament. Aber im Islam, ja, wir haben doch kein Ermutigungsbuch. Wir haben ein Buch voller Ermutigung und voller Blick auf die Zukunft. Und dann sagt er weiter in 23, an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen, wer diese Freude kommt. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, was ist das denn für eine Freude? Um was geht es denn hier? An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Und bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Hier gibt es also eine Freude, die sie bis jetzt noch nicht kannten, von der er sagt, eines Tages wird sie kommen und die wird dann kommen, wenn ihr großes Unglück und dieses ganze Elend durchgemacht habt, wird eines Tages eine Freude in euer Leben kommen. Und das hat offensichtlich etwas mit Bitten zu tun in seinem Namen. Worum geht's also? Was die Jünger bis dahin noch nicht kannten und das sie unterscheidet von uns heute, ist Folgendes. Die Jünger kannten es noch nicht, zu Gott, dem Vater, zu beten im Namen des Herrn Jesus. Wir haben etwas, wonach sich die Propheten des Alten Testaments gesehnt haben, von dem sie ahnten,
sagt Paulus mal. Die ahnten schon etwas, aber sie wussten nicht, wie wird das mal sein, wenn dieser Erlöser kommt. Wir kennen schon den Herrn Jesus und wir haben die Ehre. Wir dürfen direkt durch Jesus zum Vater sprechen. Und zwar durch Jesus, durch den Erlöser, durch den Herrn Jesus selbst, der extra für uns Mensch geworden ist, können wir beten. Ich möchte euch heute Abend, das ist nämlich der zweite Punkt, das eine war gerade so die Frage, wie will ich mit dem Leid meines Lebens umgehen und darauf vertrauen, dass in all meinem Unglück Gott mir Gutes noch vorbereitet, das noch besser sein wird als das, was ich mir heute erhoffe. Das zweite ist aber, dass wir wissen dürfen, die eigentliche Freude ist darin, das eigentliche größte Glück ist, wenn du merkst, dass du durch Jesus zu Gott reden kannst, dass der lebendige Gott dich persönlich hört. Er sagt, bis jetzt habt ihr noch nie in meinem Namen gebetet. Es gibt viele Leute, die glauben, manche lehren das sogar und manche versuchen das irgendwie so zu leben, dass sie immer am Ende ihres Satzes immer im Namen des Herrn Jesus sagen. Ja? Als sei das eine Formel. Also so, wenn du diese Formel dranhängst, dann funktioniert das Gebet. Ja? Und deswegen ist das so wichtig. Das ist damit nicht gemeint, sondern zu begreifen, wenn ich jetzt zu Gott rede, habe ich mit Jesus Christus, mit seinem Sohn, habe ich denjenigen, der mir das übersetzt. Dass ich weiß, ich kann durch Jesus unmittelbar zu Gott reden. Ich kann auch mit Jesus selber reden, weil er Gott ist. Ihr werdet eine Freude erleben, wenn ihr betet, die größer ist als alle Freuden, die ihr habt. Und ich glaube, dass es erstrebenswert ist, auch mal darüber mit Gott zu reden, zu sagen, Jesus, ich sehne mich vielleicht nach so vielen verschiedenen Dingen des Lebens, die mir Freude machen. Schön Sport, gesunde Haut, viel freie Zeit, genug Geld, beste Freunde, was auch immer. Ja? Wir haben so alle möglichen Wünsche, von denen wir glauben, dass sie uns fröhlich machen. Aber diese Verheißungen, die wir hier haben, gibt er ja auch Jüngern, die später noch verfolgt werden und noch sogar noch für ihre Jüngerschaft zum Teil getötet werden. Also die Kirchengeschichte lehrt uns, dass 11 der Jünger nachher noch für ihre Christusnachfolge getötet werden. Und von Johannes wissen wir, dass er mindestens auf Patmos war in der Verbannung. Ja? Wir wissen von Hunderten und Hunderttausenden Christen auf der Welt, die für ihren Glauben an Jesus Christus verfolgt werden. Das heißt, wenn diese Verheißungen gelten doch auch denen, denen es dreckig geht. Das gilt auch denen, die ihren Kinder gestorben sind und dass dieses Unglück nie wirklich verkraften werden, dass sie ihre Kinder überleben. Oder ähnliche Unglücke, ja? Diese Verheißungen gelten Menschen ihrer größten Unglück, die aber zu Christus gehören. Das heißt, es muss ja offensichtlich eine Freude geben, die nicht weltgemacht ist, die Menschen nicht begreifen können, wenn sie nicht zu Christus gehören. Und das ist der Unterschied.
Aber wann wird er denn sein? Er sagt, also ist Zukunft. Ne?
Diese Zukunft gilt für die Jünger bis zu dem Zeitpunkt, wo der Heilige Geist in ihnen Raum kommt und sie beginnen, im Namen von Jesus beten zu können. Darauf will ich hinaus. Das unterscheidet uns von den Jüngern. Ich weiß, dass die Gebetsstunden die kleinsten Gruppenstunden sind in der Gemeinde. Und ich weiß, dass die meisten Christen, ich kenne keine Prozentzahl, die meisten Christen tun sich schwer mit Beten. Und ich glaube, das liegt daran, dass unser Herz noch nicht wirklich begriffen hat, was so eine Ehre es ist, mit dem lebendigen Gott reden zu können und zu wissen, der hört mich. An sich ist das alles nichts Neues, weil im Alten Testament konnte man auch schon zu Gott beten. Aber jetzt dürfen wir wissen, wir reden durch Jesus zu Gott. Wir haben einen unmittelbaren Zugang und es wird dadurch deutlich oder es fällt dadurch auf, weil er nämlich sagt, bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, das ist eine sprachliche Ellipse, bittet in meinem Namen und so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Also er sagt, ihr werdet, wenn ihr versteht, dass ihr mit dem lebendigen Gott reden dürft und dass er derjenige ist, der euch zuhört, dann werdet ihr eine Freude in eurem Leben haben, die ist eine perfekte Freude, die unterscheidet sich von allen irdischen Freuden, die man irgendwie haben kann. Es gibt viele schöne Dinge, ja, mit Urlaub und genug Geld und Gesundheit und gute Comedy und tolle Witze und gute Gespräche. Es gibt so viele schöne Dinge in unserem Leben. Aber es gibt eine Freude, die ist vollkommen, die ist perfekt. Und das ist in den Momenten, und die kennt ihr hoffentlich auch schon oder werdet danach schauen, das sind die Momente, wo ihr merkt, Jesus hat in meinem Leben gehandelt. Das sind zum Beispiel Momente, wo ihr wisst, Jesus hat mir meine Schuld weggenommen. Jesus hat mich erlöst. Die Jünger werden später erst, wenn Jesus dann gestorben und auferstanden ist, und wenn dann Pfingsten ist, wenn der Heilige Geist in ihnen ankommt, in Kopf und Herz, da begreifen sie erst wirklich, dass sie Erlöste sind. Dass Jesus dieser Messias war, der ihnen ihre Schuld bezahlt hat. Bis dahin kapieren sie es nicht. Denn sie sitzen wie Trauerklöße am See Tiberias, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Und kapieren nicht, dass sie Erlöste sind. Versteht ihr? Das heißt, wenn unser Herz begreift, ich bin erlöst. Ich wäre ein Kandidat der Hölle oder ich war ein Kandidat der Hölle. Und jetzt habe ich ewiges Leben. Das ist die tiefste Freude, die ein Mensch bekommen kann. Ich weiß nicht, ich kenne eure Biografie nicht. Manche von euch haben vielleicht eine Biografie hinter sich. Manche haben zumindest mit Leuten hier gearbeitet, durch die Gefährdenhilfe, mit Menschen, deren Leben kaputt war, schwarz, vernichtet. Ja? Und ihr habt Menschen erlebt und kennengelernt und begleitet, die Gotteskinder geworden sind aus einem kaputten Leben, oder? Und wenn ich habe als junger Bursch habe ich die immer beneidet, wenn ich solche Leute kennenlernte, die dann erzählten, wie sie aus dem Gefängnis kamen oder aus der Drogenszene und dann Jesus liebgewonnen haben. Und dann sah ich das Strahlen in ihrem Gesicht und ihre Freude, weil sie das richtig kapiert haben, zutiefst kapiert haben. Was heißt, es gibt eine Umkehr. Ich ging in die Richtung und dann bin ich in diese Richtung gegangen mit Jesus. Ich habe die beneidet, weil ich das nicht kannte. Ich kam ja aus einem frommen Setting, irgendwie war alles bisschen heile Welt. Ja, fromm genug war ich doch immer so. Ich habe die beneidet, weil ich dachte, ja, du kapierst wenigstens das in deinem Herzen. Und das ist die vollkommene Freude. Menschen, die in ihrem Herzen begriffen haben, dass sie Erlöste sind, die haben dann etwas verstanden, die haben verstanden, wer Jesus ist. Und was es heißt, Christ zu sein, also zu diesem Christus zu gehören. Und das hatten die Jünger damals dann durch Pfingsten bekommen, als der Heilige Geist ihnen das offenbart hat. Das sagt er ihnen, ihr werdet eines Tages in meinem Namen bitten. Es gibt schon vorher eine Stelle, wo wir im Namen von Jesus reden, beten können. Der sagt das noch nicht so explizit auf Jesus bezogen. Das ist in Matthäus 18, ab Vers 15. Das ist die Passage, wo es darum geht, wenn dich jemand geärgert hat oder du dich über jemand ärgerst, geh hin, sprich das an, damit ihr wieder zum Frieden kommen könnt. Und wenn das nicht klappt, dann holt ihr noch jemand dazu, der euch hilft, das eine Versöhnung herzustellen. Im schlimmsten Fall müsst ihr getrennte Wege gehen. Aber das Ziel ist es, den anderen von seiner Schuld zu befreien, zu lösen. Am Ende kommt dieser berühmte Satz, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und es geht darum, dass sich nämlich Leute einig werden, wo sie sagen, weißt du was, zwischen uns war Knies. Und jetzt bringen wir das vor den Thron Gottes. Und dann betet derjenige, der vielleicht das Opfer dieser Situation, man sagt so, für meinen Freund, für meine Freundin, Jesus, bin ich jetzt hier. Du bist für diese Schuld gestorben. Und ich habe es ihm verziehen und wir dürfen wissen, im Himmel wird das jetzt auch verziehen, er wird gelöst sein von der Sünde. Da gibt Jesus schon so einen kleinen Blick darauf, auf dieses Prinzip. Und ich empfinde das so, die größten Freudenmomente, die tiefsten Freuden in meinem Leben, waren die Momente, wo Menschen mir verziehen haben oder wo ich wusste, das war peinlich und das wissen auch andere. Und ich musste um Verzeihung bitten und es ist mir verziehen worden, dass Menschen mich danach annehmen, als sei nichts gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, es war auch einer der großen eindrücklichen Momente, war es mein Vorgesetzter, nämlich Volkers Nachfolger, Andreas Klotz, dem habe ich mal auf einer Pastorentagung verbal vor versammelter Pastorenschaft vor Schienbein getreten. Und das ist derselbe, der später empfohlen hat, ich empfehle euch, den langen Weg zum Regionalleiter der EG zu machen. Ich habe damals das gemerkt, dass ich mich verrannt habe, mich am nächsten Tag bei meinem Chef entschuldigt, um Verzeihung gebeten und der hat es mir verziehen. Hat er mir auch gesagt, es ist alles gut, Nils. Ein starker, starker Moment, dass ich es bis heute weiß. Und in der Praxis ist es deswegen ein interessantes Beispiel. Man merkt, dass er es wieder verziehen, weil er mir nachher über mich noch getraut hat und wusste, der konnte entgleisen, aber mit dem kannst du trotzdem noch was anfangen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Der größte Moment ist doch, wenn du weißt, mir ist verziehen worden. Schuld ist weggenommen worden. Und von dem redet hier Jesus. Er sagt, ihr werdet, egal ob die anderen über euch lachen, weil ihr traurig seid, weil ihr mich vermisst. Vielleicht vermisst ihr manchmal auch Jesus. Manchmal fühlt ihr auch Jesus nicht. Die Jünger haben Jesus dann auch vermisst. Die waren verzweifelt, dass eben der Messias tot war. Und es kann sein, dass ihr manchmal Jesus vermisst in eurem Unglück, eurem Leid, kranke Kinder oder Job verloren oder zu wenig Geld oder Schulden oder was auch immer, oder? Und dann fühlen wir Jesus nicht. Und Jesus sagt, ey, es gibt eine Freude, die wird größer sein als euer Schmerz. Und das kann von jetzt auf gleich kommen, dass du dich wieder freust. Und das sind Dinge, die wir im Namen des Herrn Jesus erbitten können, nämlich Schuldvergebung. Da haben wir eine Verheißung drauf. Es gibt manche Leute, die glauben, es gibt ja auch eine andere Sache, wo Jesus davon sagt, ihr werdet Berge versetzen können, wenn ihr genug glaubt. Ja? Manche setzen auf die großen Wunder. Schön, wenn wir Wunder erleben. Ich habe auch zum Glück schon Wunder erlebt. Geldwunder und Kraftstoffwunder habe ich erlebt, dass mein Tank nicht leer war und wurde und so. Wie bei der Witwe mit ihrem Öl ist bei mir der Tank nicht leer geworden und so. Ja. Das hat aber nur leider für die Zeit der Verheißung gegolten da. Das war das Doofe. Nach 2 Wochen war er dann doch leer. Aber dann konnte ich auch wieder tanken. Dann hatte ich mein Geld wieder. Da habe ich das nächste Geld bekommen. Ja? Ja, komm, ich erzähle euch das ganz kurz. Ich war ein junger Bursche. Ich war 17, ich hatte diese 80er. Heute fährt man 125er, ne? Ich hatte eine 80er. Ich war auf einer Mitarbeitertagung vom CVM, Kreisverband, und da haben eine Spendenaktion gemacht, da haben wir mein ganzes Geld reingekippt. Und 14 Tage musste ich aber noch durchhalten. Und mein Tank reichte immer zum Berufsschule fahren, so reichte immer für eine Woche. Ich musste einmal in der Woche tanken. Jetzt hatte ich aber noch 2 Wochen. Und nach einer Woche war der Tank leer und du hörtest immer nur so ein Plätschern im Tank. Aber die fuhr. Und die fuhr auch in der zweiten Woche auch. Ja, also ich habe auch ein Benzinwunder erlebt. Aber als ich dann getankt habe nach 2 Wochen, habe ich doch beschlossen, jetzt tankst du mal, jetzt hast du ja auch wieder Geld, musst ja nicht provozieren. Ne? Bekam ich wieder mein Honorar vom Nebenjob und dann konnte ich auch wieder tanken. Also es gibt Wunder, zum Glück. Aber diese Wunder sind nicht die eigentlichen Wunder, von denen damals Jesus sagte und sagt, ja, ihr werdet Berge versetzen. Wisst ihr, die größten Berge sind, dass wir das Recht haben, das Vorrecht haben, im Namen Gottes Menschen Schuldvergebung zuzusprechen. Und Jesus sagte in Matthäus 18, wenn ihr das löst auf der Erde, wird es im Himmel wird Schuld gelöst sein. Das vertiefe ich noch mehr. Und ihr erahnt so ein bisschen, glaube ich, wohin das Ganze hier geht. Dann sagt er zu den Jüngern, 25, das habe ich euch in Bildern schon gesagt. Aber es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern frei heraus verkünden werde von meinem Vater. Und an diesem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater bitten werde, sondern er selbst, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich glaube, dass das elementar ist, wenn wir verstehen, warum es sich lohnt zu beten. Wenn du weißt, dass es sich lohnt, dass dein Papa zu beten, weil du weißt, dein Papa im Himmel hört dir dazu, weil er dich lieb hat, dann wirst du ihm auch erzählen. Ich war vorhin so ein bisschen unter Zeitdruck. Meine Tochter, die kam heute mit einem dicken, die ist in der zweiten Klasse, mit einem ganzen vollen Ranzen von der Schule und natürlich mit allen Bastelaktionen des letzten Halbjahres. Ja? Oh, dann habe ich heute Mittag ihr versprochen, da gucken wir uns noch an. Der Doofe war nur, ich musste nach Hückes wagen. Ja, und dann komme ich aus dem Büro und dann haben wir noch Essenzeit. Und zum Glück waren wir ein bisschen früh genug dran. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, so, jetzt höre ich mir das alles in Ruhe an. Eine ganze Kiste voller Sachen, was sie gebastelt hat. Und ich habe sie immer angeguckt. Und ich habe mich nicht ablenken lassen bei den anderen Kindern. Die haben mich auch angequatscht. Ich habe gesagt, nein, jetzt habe ich das Laura versprochen. Ja? So wie wir wissen, wenn Mama und Papa sich für uns interessieren, wenn die zuhören, dann lohnt es sich auch zu reden. Deswegen habe ich bewusst sie zugehört, dass sie weiß, wenn Papa jetzt zuhört, der ist nicht schon in Gedanken in Hückeswagen, der ist jetzt bei mir. Und der schaltet erst um, wenn er zum Auto geht. So ist das mit dem Beten. Jesus sagt, ihr dürft das, eines Tages werdet ihr begreifen, in eurem Herzen ganz tief begreifen, es lohnt sich, mit dem Vater selbst zu reden. Ihr braucht gar nicht mehr extra, ich muss nicht für euch zum Vater reden. Ihr dürft das selber, denn der Vater selber hat euch lieb, sagt er. Der Vater selber hat euch lieb. Und warum hat er euch lieb? Warum hat er dich lieb? Guckst mal nach. 27, zweiter Teil. Weiß ich jetzt nicht. Weißt du aus dem Kopf?
Ich habe es heute Nachmittag schon
gesagt. Ja?
Weil ich bin ja Jesus lieb.
Weil du ihn lieb hast. Ich darf dir das einfach sagen, wenn du Jesus lieb hast, wenn du glaubst, dass Jesus der lebendige Gott ist und dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen, dann darfst du schon wissen, mein Gott hat mich lieb. Und auch wenn das sich manchmal nicht anfühlt.
Weil das stimmt ja nicht nur, sag mal, da kommt mir komisch vor, ne?
Ja?
Wenn ich zuerst jemanden lieb haben muss, damit Gott mich lieb hat, so ist das doch nicht.
Nee, das ist aber, das habe ich auch nicht gesagt. Ja, aber ich darf wissen,
Ich darf wissen, weil ich ihn lieb habe, hat er mich definitiv auch lieb.
Ja, aber nicht nur deshalb.
Aber es steht hier. Nicht nur deshalb, aber auch. Ja. Also es ist eine Zusage. Du kannst es als Zusage für dich nehmen. Weil du Jesus lieb hast, darfst du wissen, mein Vater hat mich doch genauso lieb. Da steht nicht drin, wenn du ihn genug lieb hast. Aber an anderen Stellen steht das auch schon. Gott, also nachher im Johannesevangelium steht es auch nochmal zum Beispiel, ja? Dass Gott die lieb hat, die ihm gehorchen. Das ist auch eine normale, logische Konsequenz. Er hat auch die Sünder lieb, aber er freut sich noch mehr, wenn sie dann umkehren.
Gott hat auch die lieb, die ihn lieb
haben. Genau.
Ne?
Ja,
genau. Die ihn hassen sogar. Ne?
Ja, aber er sagt auch, dass er die, die ihn hassen, auch von sich weisen wird. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, ein anderer Aspekt auf den Blick. Ja? Ich möchte euch aufgrund dieses Zusammenhangs nochmal deutlich machen, wenn du doch weißt, ich glaube, dass Jesus der Herr ist, dann fühlt sich das manchmal nicht so an und manchmal fühlt sich es auch nicht gut an und manchmal heulen meine Kinder auf, weil sie sauer sind, weil Papa nicht das macht, was sie wollen und doch wissen in ihrem Herzen, trotzdem kann ich mit Papa reden, trotzdem darf ich auf den Schoß, trotzdem nimmt er mich ernst. Eigentlich hat er mich lieb. Und das dürfen wir auch wissen. Ich bin vom Vater ausgegangen, Vers 28, und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und ich gehe zum Vater. Und dann sagen die Jünger, siehe, jetzt redest du frei heraus und nicht in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt, also dass dich jemand irgendwie belehrt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Und da sagt Jesus, jetzt glaubt ihr, ich sag euch, und da merkt man, dass es eben noch ist, bevor sie den Heiligen Geist hatten, bevor sie wirklich begriffen haben, wer Jesus ist. Es kommt noch die Stunde und sie ist eigentlich schon angefangen, dass ihr zerstreut werdet und ein jeder, das heißt dort wörtlich, ein jeder in seine Heimat geht und mich allein lässt. Und das passiert ja nachher auch. Ne? Einen findet der Jesus dann am See, fangen sie an zu fischen und so. Die Emmaus-Jünger gehen nach Emmaus. Er sagt, auch wenn das jetzt alles noch für euch schon so klar scheint, ihr werdet viel mehr kapieren als das, was jetzt noch ist. Und dann finde ich auch wieder diesen Satz faszinierend, noch in Vers 32. Er hat ja gesagt, ihr werdet alle zerstreut werden, ein jeder in seiner Heimat, und ihr werdet mich allein lassen. Aber, der Satz war mir bis zur Vorbereitung für euch gar nicht so aufgefallen, aber ich bin nicht allein. Ja? Jesus sagt, ich bin nicht allein, selbst wenn ihr gehen solltet. Oder ich weiß ja auch, dass ihr gehen werden. Denn der Vater ist bei mir. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis vom Anfang, auch bei der Frage des Leides oder des Unglücks, ja? Und das haben wir auch schon zum Glück schon so häufig gehört, dass wir das jederzeit wiederholen könnten. Aber ich wünsche mir für euch, für mich selbst, dass dieser Satz für euch genauso bedeutsam wird in dem Moment, wo ihr den dringend braucht, dass ihr wisst, der Vater ist, der lässt mich nicht allein. Ich bin nicht allein, selbst wenn ich das Gefühl habe, dass ich allein bin, dass ich verraten und verkauft bin von Menschen oder an mir selbst verraten und verkauft. Ja? Oder gegenüber dem Staat, den Behörden, was auch immer. Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir, sagt er.
Jesus gab es dann so 3 Stunden.
Komme ich gleich. Genau. Es gibt nachher einen Moment am Kreuz. Einer der berühmten Sätze von Jesus ist dann am Kreuz, wo er dann einmal dann unter anderem ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da empfindet er es auch ganz tief, ja, in diesem Moment. Aber vom Prinzip her weiß er, mein Vater ist bei mir. Ich finde es auch eigentlich auch wieder ein Trost für seine Jünger, dass er sagt, Jungs, selbst wenn ihr versagen werdet, macht euch keinen Kopf, ich weiß, dass ich nicht allein bin. So, und dann kommt Vers 33, den habe ich mir als junger Bursche für den Konfirmandenunterricht damals gewählt, als meinen Konfirmandenspruch, Vers 33, da heißt es, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Eigentlich steht dort, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da schließt sich der Kreis am Anfang. Also egal, welche Bedrängnis wir erleben, egal, was in unserem Leben passiert, lass dich trösten. Gott hat diese Welt, in der wir leben, schon überwunden. Am Ende wird es eine größere Freude geben, als das Unglück, das wir empfinden können. Aber dieser Satz davor, der ist nicht so berühmt. Ja, ich habe damals nur diesen Vers im Hinterkopf gehabt, in der Welt habt ihr Angst, oder in der Welt seid ihr bedrängt, aber seid getrost. Dazwischen kommt noch ein Satz und der soll unser Abschluss sein heute. Das habe ich alles zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Damit ihr in mir Frieden habt. Was heißt das?
Vielleicht kennt ihr das, ich kenne das jedenfalls, dass ich immer wieder auch ein schlechtes Gewissen vor Gott hatte, vor Jesus. Vor allem so als junger Christ. Ich wollte immer alles richtig machen und wollte Gott gehorsam sein und wollte ihm Freude machen. Und dann bin ich doch immer wieder auf meine alten und gleichen Charakterschwächen reingefallen und so weiter. Ja? Und ich habe immer wieder erlebt, dass der Widersacher mir den Frieden nahm, den Frieden zu Gott. So wie man zu einem Zwischenmensch, ja, wenn ich jetzt an Volker dächte, so wir hätten nichts miteinander, dann manchmal kann man, hat man, man empfindet diesen Unfrieden, man kann sich nicht mehr in die Augen schauen oder so, ja. Aber wenn du mit jemandem im Frieden bist, dann weißt du, es ist zwar peinlich, aber ich kann trotzdem hingucken. In Wirklichkeit hat er mich noch lieb. Der wird bereit sein, mich anzunehmen, mir zuzuhören und das Problem zu lösen. So, und jetzt denk mal daran, die Jünger wissen, wir werden versagen. Wir werden unseren Meister hängen lassen. Wir werden abhauen und er wird allein sein. Und Jesus erzählt ihm das alles, von seiner Rückkehr zum Vater, von der Freude, die sie noch bekommen werden, dass sie nochmal ganz anders beten lernen, eine ganz neue Beziehung zu Gott bekommen, die sie noch gar nicht kennen. Und er sagt, das alles habe ich euch erzählt, damit ihr Frieden in mir habt. Er sagt, in mir, in Jesus. Jesus macht uns dieses Fass auf, auch heute Abend, weil er dir und mir anbietet, dir bewusst zu sein, du darfst immer und immer und immer im Frieden mit Jesus sein. Auch wenn du dich vor Jesus schämst, auch wenn du denkst, Mann, das muss mir doch nicht passieren, als gläubiger Christ oder so. Wir dürfen Frieden in Jesus haben. Darum erklärt er ihnen das. Und dann sagt er, kommt in Bedrängnis und dann kommen wir dazu, dass wir mal lügen oder dass wir gemein waren, dass wir Leuten das Leben schwer gemacht haben, ja, und dann schämen wir uns und Jesus sagt, das alles wird in eurem Leben noch Teil sein. Aber ich erkläre euch das alles so genau, damit ihr in mir Frieden habt. Unsere Beziehung, sagt Jesus zu seinen Jüngern, unsere Beziehung, die wir haben, die kann euch niemand nehmen. Ihr habt Frieden mit mir.
Ich habe gedacht, das gilt ja auch, wenn man sich den weiteren Lebenslauf ja. der Jünger anschaut, dass die vielleicht auch schon mal haben denken können, ja, wir haben doch unsere ganze Existenz reingehauen.
Ja.
Und warum passiert uns das jetzt?
Ja.
Dass man für uns gilt vielleicht, ich habe doch dem Herrn Jesus gegeben.
Genau.
Warum
genau.
geht denn alles schief?
Ja.
Warum werde ich so krank?
Ja.
Warum klappt
genau.
dies und jenes nicht?
Genau.
Dann trotzdem innerlich zum Frieden zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir weiter.
Genau.
Ich kriege Frieden darüber,
ja.
dass ich dein Kind bin und dass
genau.
ich weiß, du hast mich nicht vergessen. Ich kann im Frieden dir weiter
genau.
nachfolgen. Das fand ich für mich... Alltag
genau. Ja.
Ganz wichtig.
Das ist genau das, was wir anwenden können. Und für die Jünger war das damals alles noch Theorie. Jesus hat ihnen das erklärt. Ein paar Stunden später wurde er gefangen genommen. Und die mussten dann noch mal Wochen warten, bis das bei ihnen zur Wirkung kam. Ja, bis sie das verstehen
aber
konnten.
Auch einfach,
bitte?
Wenn es gut geht, dann, sind alles, dann kann man das auch alles sagen.
Ja.
Weil,
ja.
Aber es gibt ja auch Leute, denen geht es ganz dreckig. Und die waren...
Ja. Das ist auf jeden Fall so. Und gleichzeitig ist es so, wenn wir uns nicht in guten Zeiten darauf vorbereiten, werden wir in schlechten Zeiten das erst recht nicht leben können. Dann ist das ganz, ganz fair. Ich hatte das in einer Phase, wo meine Frau, die hat auch mal eine depressive Phase. Und das war so schlimm, dass ich morgens nicht wusste, ob ich abends hier nach Hause komme und meine Frau noch lebt. Ja, ob die aus dem Fenster springt. Die war nachher auch, hat sie extra bei Freunden gewohnt, damit sie nicht allein ist, weil ich immer mit dem LKW unterwegs war. Ich habe damals begonnen, bewusst jeden Tag Gott zu danken für das Leben meiner Frau, weil ich nicht wusste, wie lange diese Ehe noch existieren wird. Ja? Das war damals für mich ein wichtiger Punkt in meinem Leben zu begreifen, nutzt die guten Zeiten, um für schlechte Zeiten vorbereitet zu sein. Das ist immer noch Theorie. Wir haben auch schon genug Leute gesagt, wenn dein Partner gestorben ist, kannst du vorher noch so viel darauf vorbereiten. Wenn dein Partner gestorben ist, das kannst du nicht erahnen vorher, wie das ist. Und doch will ich das zumindest vom Kopf her durchmachen.